Genau, wir legen los mit Markus 12. Verse 1 bis 12. Jesus begann zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn fort mit leeren Händen. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen und ihn schlugen sie auf den Kopf und entehrten ihn. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen, die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, dann gehört sein Erbe uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer vernichten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Ich spreche nochmal ein Gebet. Man kann gar nicht oft genug beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort. Du hast durch dein Wort diese Erde erschaffen. Dein Wort ist mehr als Schall und Rauch. Wir beten, dass es seine Kraft an uns persönlich und an uns als Gemeinde entfaltet. Amen. Ich habe es tatsächlich, zumindest was meinen Familiennamen angeht, auf einen Lexikon-Eintrag gebracht. Habe ich euch extra markiert. Da steht der Name Euhus. Mein Vorname leider nicht, sondern nur der meines Vaters, aber immerhin. Das hat folgende Bewandtnis. Mein Großvater mütterlicherseits, der war Journalist und er war tätig in einem Verlag für so ein Lexikon für Berühmtheiten in Frankreich. Genau. Nick, ich glaube, du musst übernehmen, ist irgendwie super. Er muss die Maus finden, alles klar? Super, sehr schön. Okay, so sieht das Ding aus. Das ist die Ausgabe von 1975, 76. So. Und er war Journalist, Who's Who in France hieß das. Und er hat Interviews geführt mit irgendwelchen Berühmtheiten, auch mit Präsidenten und hat Artikel über die geschrieben. Und er hatte die Gelegenheit natürlich als Mitherausgeber sich selber da reinzumogeln. Also er hat sich selber reingemogelt. Jacques Désirat ist sein Name gewesen und er hat auch irgendwie möglichst viele Familienangehörige mit in diesen kleinen Artikel untergebracht. Genau, also Who's Who, vielleicht nächstes Bild. So sieht das aus. Who's Who, wer ist wer? Das ist bei Gleichnissen eine extrem spannende, wichtige Frage. Nächstes Bild. Gleichnisse, Vergleiche, nehmt welche ihr wollt, diese Beispielgeschichten Jesu auch in anderen Literaturfeldern, bei so Vergleichsgeschichten ist immer so die Frage, wer ist wer? Und wir gehen jetzt mal relativ zügig die Kernbegriffe und die Kernfiguren durch in diesem Bericht. Da ist zunächst einmal der Weinberg. Und da sind sich die Ausleger ziemlich einig, überhaupt wie bei diesem Gleichnis. Also da gibt es eigentlich keine großen Diskussionen. Das ist relativ klar, wer ist in diesem Gleichnis. Also der Weinberg ist Israel, ist schon im Alten Testament ein Bild für das Volk Gottes. Dann der Besitzer des Weinberges, der Mann, der einen Weinberg sich pflanzt, das ist natürlich Jahwe, das ist der Gott Israels, der Schöpfer. die Winzer samt die Amtsträger Israels, vor allen Dingen die Könige, die Fürsten und die Priester. Das sind die Winzer. Dann ist ja die Rede von Knechten, also der Besitzer des Weinbergs, tut das, was recht und billig ist, nachdem er diesen Weinberg an die Winzer verpachtet hat, schickt er einen Knecht und will einfach seinen Anteil von diesem Weinberg, seinen Anteil von der Ernte. Und sie gehen eben ja, sehr gewalttätig und zurückweisend mit diesen Knechten um. Und diese Knechten sind die Propheten. Im Alten Testament über Jahrhunderte finden wir sehr schön Berichte, mal sehr stark erzählende Berichte, eher so im vorderen Teil der Bibel über Propheten, dass sie auftraten und dass sie das Volk Gottes eigentlich immer zurückgerufen haben in die Beziehung zu Gott, in den Bund mit Gott. Das Volk ist immer wieder so in Richtung Götzendienst gedämmert und die Propheten haben das Volk Gottes in den wahren Gottesdienst zurückgerufen und unter den Gehorsam, den Geboten gegenüber. Und diesen Propheten, denen ging es oft schlecht. Nicht immer. Manche hatten auch eine wirklich gehobene Stellung am Hof, aber immer wieder war die Botschaft auch von Propheten bei Königen, bei Fürsten und auch bei Priestern nicht willkommen. Und sie sind hingerichtet worden, sie sind verfolgt worden. Schließlich, der Sohn ist ganz eindeutig und ganz klar Jesus. Jesus spricht hier von sich selbst. Und wir sind in diesem Erzählfaden vom Markus-Evangelium, wir sind schon auf der Zielgeraden und der Konflikt, die Spannungen zwischen Jesus auf der einen Seite und den Hohepriestern, den Amtsträgern, den Schriftgelehrten, das spitzt sich immer mehr zu. Und wir haben schon letzte Woche gehört, diese Frage nach der Vollmacht Jesu, die Tempelreinigung. Also es spitzt sich zu, Druck und Gegendruck nehmen zu. Und Jesus nimmt hier vorweg, was geschehen würde mit ihm selbst. Er nimmt vorweg, dass er hingerichtet werden würde von den aktuellen Amtsträgern. Also Jesus sieht hier die aktuellen Hohenpriester, Pharisäer, die Schriftgelehrten. Er sieht sie in einer Flucht mit den Amtsträgern im alten Israel, den Königen und den Priestern in der Zeit des Alten Testaments. Und sich selbst stellt er in eine Flucht mit den Propheten, die zur Umkehr gerufen haben. Also so viel mal zu dem Who's who, wer ist wer in diesem Gleichnis. Mein Name, habe ich euch erzählt, zumindest mein Nachname, taucht in so einem dicken Buch auf. Wir haben jetzt eben relativ zügig festgestellt, wer so wer ist in diesem Gleichnis. Ich weiß nicht, ob es dir schon so ging, dass du gedacht hast, mein Name taucht hier auf in dem Buch. Ich komme selbst vor in diesem Gleichnis. Die Bibel zu lesen wird spannend, wenn wir verstehen, dass unser Name in diesem Buch steht. Viele unter uns, die haben jetzt tatsächlich Namen, die in der Bibel vorkommen, aber auch für die unter uns, die keinen biblischen Namen haben. Die Bibel zu lesen wird in dem Moment spannend und dramatisch und fesseln, wo wir begreifen, es ist von uns die Rede. Es gab im Alten Testament einen Amtsträger, der sich positiv hervorgetan hat. Ein König, nämlich mit Namen Josia, der hat eigentlich das gemacht, was sonst im Alten Testament die Propheten gemacht hat. Er hat den Götzendienst beseitigt, also er hat ganz im Sinne der Propheten gehandelt. Also ein schönes Beispiel dafür, wo mal ein Amtsträger nicht wie andere Amtsträger gehandelt hat, dass er irgendwie so sang- und klanglos nach und nach immer mehr das Volk in den Götzendienst geführt hat, sondern dieser König Josia, der stach heraus. Und zu seiner Zeit gab es irgendwie einen Traditionsabbruch. Der Glaube an Gott und das Gesetz Gottes, die fünf Bücher Mose, das war nicht nur in Vergessenheit geraten, das war geradezu verschollen. Das war so um das Jahr 610, 615 vor Christi Geburt. Ungefähr so um den Dreh, ein bisschen früher, wirkte dieser König Josia, ich glaube noch ein bisschen früher, ist egal, 7. Jahrhundert. Und es ist das Gesetzbuch dann im Tempel bei Aufräumarbeiten entdeckt worden, die 5 Bücher Mose, vermutlich, den genauen Umfang weiß man nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall hat sich dann dieser Josia vorlesen lassen. Und das Spannende ist, in diesen 5 Büchern Mose, da wird in dem letzten Buch das Auftreten des Königs Josia angekündigt, und zwar mit Namen. Das ist jetzt sehr spekulativ, aber der Josia hat, als ihm dann das vorgelesen wird, das Gesetzbuch vorgelesen wird, da hat er einen Moment, wo er aufspringt und tief erschüttert ist. Und es gibt Ausleger, ich habe einen Ausleger gehört, der hat gesagt, dieser Moment war, als sein Name in dem Gesetzbuch gefallen ist. Und als er spürte, er hat einen Auftrag von Gott und er ist gemeint. Spannend wird es, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir merken, dass wir gemeint sind. Bei diesem Gleichnis ist das höchstwahrscheinlich etwas unangenehmer, wenn wir merken, dass wir gemeint sind. Ne? Also ich kann mich so ein bisschen mit den Lorbeeren meines Großvaters zieren. Mein Name tauchte an einem Promi-Lexikon auf, immerhin aus dem Jahre 1975, 76. Wie auch immer, bei diesem Gleichnis, wenn wir damit rechnen müssen, dass wir an einer Stelle gemeint sind, dann könnte es sein, dass das nicht so schmeichelhaft ist. Und unter den ersten Hörern, da gab es eine Gruppe, die verstanden haben, die gespürt haben, ich bin gemeint, wir sind gemeint. Und das sind die Amtsträger gewesen. Nächstes Bild. Im letzten Vers heißt es, sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Diesen Satz muss man sich eigentlich einrahmen. Irgendwie, man müsste mal eine Bibelausgabe machen, wo das so vorne auf dem Cover steht. Sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Das ist irgendwo ein selten lichter Moment bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die tauchen eigentlich zusammen mit den Jüngern nur auf, um zu demonstrieren, dass sie was nicht verstanden haben. Hier haben sie was verstanden. Sie haben verstanden, dass von ihnen die Rede ist. Und das war natürlich extrem unangenehm für sie, weil in diesem Gleichnis von den Winzern ist das die denkbar negativste Möglichkeit. Diese Winzer zeigen jede Menge kriminelle Energie. Wir gehen das mal relativ schnell durch. Also von diesen Winzern heißt es, sie packten die Knechte, sie prügelten sie, sie jagten ihnen nach, sie schlugen sie, sie entehrten sie. Das haben sie mit den Boten gemacht, die der Besitzer gesandt hat. Und am Ende brachten sie den Sohn um. Die Winzer. In der Luther-Bibel ist dieser Abschnitt hilfreicherweise überschrieben mit der Überschrift von den bösen Weingärtnern. Also wenn man eine Luther-Bibel liest, wenn man dieses Gleichnis in der Luther-Bibel sieht, weißt du sofort Bescheid. Die Weingärtner sind die Bösen in diesem Gleichnis. Wir werden alle nicht gern irgendwie in Verbindung gebracht mit krimineller Energie. Wir reagieren dann ungefähr so wie in dieser kurzen Filmszene.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
So, wir können das ganz gut erkennen. Auf einer Filmleinwand oder auf Bildern können wir das erkennen und wir können auch darüber schmunzeln, weil wir das eben sehr schön bei der anderen Person sehen. Und das ist für uns im Zweifelsfall entlastend. Ich bitte euch jetzt um Entschuldigung, weil ich sehr hartnäckig versuchen werde, nachzuweisen, dass wir alle Anteile von diesen bösen Weingärtnern, von diesen Winzern in uns haben und dass in uns allen so ein böser Weingärtner, ein Winzer steckt. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass Gottes Wort an uns wirkt, dann tun wir gut daran, diese Stelle zu wählen und darüber nachzudenken, könnte es sein, dass ich mit dieser Stelle, mit diesen Figuren, mit diesen bösen Weingärtnern gemeint bin. Auf der Projektionsfläche einer Geschichte, eines Gleichnisses, wissen wir genau, wer die schlimmen Finger sind. Die bösen Weingärtner. Aber wenn sich die Schlinge irgendwo fester zieht und wenn wir merken, wir sind gemeint, dann steht etwas in uns auf und wir sind empört, wir sind entrüstet. Eine berühmte Geschichte, nächstes Bild. David und Nathan. David hatte Ehebruch begangen und hatte den Mann der Frau, mit der er ins Bett gestiegen ist, hat er beseitigen lassen. Und irgendwie scheint sein Gewissen da kaum angesprungen zu sein. Er war ein König, er konnte sich nehmen, was er wollte. Und Nathan erzählt ihm eine Geschichte, er erzählt ihm ein Gleichnis. Er erzählt ihm ein Gleichnis von einem Mann, der nur ein einziges Schaf hat, das er inniglich liebt. Und dann erzählt er von einem reichen Mann, der eine ganze Schafherde hat, und dass dieser reiche Mann dem armen Mann das einzige Schaf klaut. David sieht auf der Leinwand dieser Geschichte, in diesem Bild, er sieht sofort die Bosheit und fragt, wer hat das getan? Dieser Mann ist des Todes. Und dann antwortet der Prophet Nathan, du bist der Mann, du bist der Mann. Die erste Reaktion Davids, die ist jetzt nicht in diesem Bild eingefangen, die erste Reaktion Davids ist eben Empörung, Entrüstung, Zorn und die tiefe Überzeugung, ich bin im Recht. Ich kann urteilen darüber, was richtig ist, was recht ist. Als er diese Geschichte hört, auf der Leinwand dieser Geschichte, weiß David Bescheid und er sagt in aller Schärfe, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Entrüstung, Empörung, Zorn, die tiefe Überzeugung, ich bin im Recht. Nächstes Bild. Den Kommentar dazu, wenn man so will, die Theorie, eine ganz, ganz wesentliche Aussage über uns Menschen, finden wir dazu in Römer 2, Vers 2. Darum, o Mensch, bist du unentschuldbar, wer du auch bist, wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selbst, weil du, der du der Richtende bist, dasselbe tust. Auch hier möchten wir sagen, nein, oh, also da steht vielleicht etwas in uns auf, aber wir tun gut daran, das mal auf uns wirken zu lassen. Also der Gedanke, der dahinter steckt, je schärfer du aufschreist, je schärfer du mit dem Finger irgendwo hinzeigst und sagst, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, in demselben Maße zeigst du auf dich selber. Unser Volksmund sagt das. Wenn wir mit einem Finger auf andere zeigen, zeigen wir mit drei auf uns. Also das Maß der Empörung und der Entrüstung, die uns aufsteht, der Galle, die uns hochkommt, sagt nicht nur etwas aus über ein Unrecht, das möglicherweise tatsächlich geschehen ist, sondern sagt auch etwas über das Unrecht aus, das in uns selber schlummert. Nächstes Bild. Ich bitte dich an der Stelle mal darüber nachzudenken. Das ist so ein bisschen der Lackmustest, wenn man so will, der Tumormarker für die böse Winzer-Krebskrankheit. Ich bitte dich, einfach mal in dein Herz reinzuschauen. Entrüstung, Empörung, Zorn, ich bin im Recht. Wo und an welcher Stelle gärt das und arbeitet das und wirkt das gerade in dir, in deinem Herzen? Ich kann euch sagen, ich bin die letzten Tage, die letzten Wochen da durch ein Feuer gegangen und ich habe da eine Klinge gespürt, die an meinem Herzen arbeitet. Das war nicht angenehm und das ist nicht angenehm. Und ich habe genau diese Dinge auch in meinem Herzen gespürt. Ich bin sicher, dass viele das auch in sich gespürt haben. Wir kennen das alle, egal in welcher Achse unseres Lebens. Ob es in der Partnerschaft ist, ob es gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Eltern ist, ob es um unsere Herkunftsfamilie geht, ob es um ein Berufsverhältnis geht. Es kann sogar sein, dass es bei uns zu einer ganz tief sitzenden Charaktereigenschaft und Haltung ist, dass wir immer permanent mit einer großen Empfindlichkeit und einer großen Empörung durchs Leben gehen. Und ich glaube auch, Gott will dich persönlich da ansprechen und will mit dir darüber ins Gespräch kommen. In den letzten Wochen bin ich lese das Buch der Sprüche, da bin ich über einen Vers gestolpert. Der hat mich echt hellhörig gemacht. Jeder meint, sein Verhalten sei richtig, doch der Herr prüft die Herzen. Natürlich meint jeder, sein Verhalten ist richtig. Natürlich macht sich jeder Gedanken über sein Verhalten und ist überzeugt davon, dass sein Verhalten oder seine Entscheidung richtig ist. Ich finde es total spannend, wie hier die Ebenen gewechselt werden. Und wie hier Salomo, dem diese Sprüche zugeschrieben werden, den Fokus auf diese Streitfrage, wer hat Recht, wie er den Fokus weglenkt auf die Frage, was ist im Herzen los? Gott ist viel weniger an dem interessiert, was an der Oberfläche läuft, wo sich dieser Druck und Gegendruck in Konflikten aufbaut und wo Ärger und Empörung da ist. Und Gott ist, glaube ich, relativ entspannt, auch an manchen Stellen, wer sitzt sich jetzt durch. Aber Gott ist nicht entspannt bei dem, was in unserem Herzen los ist und was sich da zeigt und was da hochkommt. Der Herr prüft die Herzen. Anderer Vers, der mir da so ein bisschen über den Weg gelaufen ist, aus dem Psalm einfach, zeigt so ein bisschen was Ähnliches. Dort ziehen die Schiffe dahin, da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Also an der Meeresoberfläche, da sind wir Menschen unterwegs, an der Oberfläche mit unseren Schiffen. Und manchmal gibt es auch Kollisionen und dann ganze Armadas treffen aufeinander. Also wir bewegen uns an der Oberfläche. Der eigentliche Film findet irgendwo in der Tiefsee statt. Da hat Gott Spaß. Da kitzelt er, man kann es sogar mit Durchkitzeln übersetzen, da kitzelt er den Leviathan durch, irgendein Tiefseeungeheuer. Also einfach nur diese Beobachtung. Wir Menschen, wir sind sehr schnell an der Oberfläche beschäftigt. Gott schaut woanders hin und er bringt die Dinge, die in der Tiefe verborgen sind, er bringt die an die Oberfläche. Deshalb, nächste Folie, die Frage einfach an dich, wer übernimmt an Konfliktsituationen in deinem Herzen die Kontrolle? Wer oder was übernimmt in deinem Herzen die Kontrolle? Ich möchte drei Vorschläge machen. Wir werden gleich eine Anbetungszeit miteinander haben und ich möchte dir drei Vorschläge zur Besinnung mitgeben. Erstens, auf die Herzensebene zu wechseln. Ich möchte Mut machen, auf die Herzensebene zu wechseln. Wo auch immer du beschäftigt bist mit Argumenten und Gegenargumenten und für und wider oder auf wo du verletzt bist über Grenzüberschreitung oder über Unrecht, Ich mache dir Mut, das mal in eckige Klammern zu setzen oder ein Flatterband, kannst du ein Lesezeichen da machen bei dem Thema. Ich mache dir Mut, die Ebene zu wechseln und mit Jesus zusammen anzuschauen, was ist in deinem Herzen los. Magst du dich mit den Tiefseemonstern in deinem eigenen Herzen mal davon konfrontieren lassen, was da so aufsteigt? Zweitens, deine Rechtssache Gott überlassen. Vielleicht ist es um deinetwillen, vielleicht ist es um jemand anderes willen. In diesem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das Wunderbare ist, am Ende entscheidet Gott. Am Ende entscheidet Gott. Es ist nicht so, dass sich die Propheten oder Jesus im engeren Sinne durchsetzen. Es ist oberflächlich betrachtet sogar so, dass sich die anderen Kräfte durchsetzen, dass die durchziehen, die Amtsträger. Bis Golgatha, bis zur Grablegung, hat alles den Anschein, dass die anderen Kräfte sich durchgesetzt haben. Aber am Ende ist es Gott, der Recht spricht und der bestätigt. Wir haben nicht die Aufgabe, uns in Konflikten durchzusetzen. Natürlich dürfen wir Konflikte führen, dürfen wir auch kämpfen für unsere Sache. Ist wirklich in Ordnung. Aber ich möchte dir einfach diese Frage stellen, kannst du im Letzten deine Sache, können wir unsere Angelegenheiten in Gottes Hände legen und uns darauf verlassen, dass er es tun wird? Und das Letzte, bist du bereit, den Sohn zu empfangen? Bist du bereit, den Sohn zu empfangen? Ich habe diesen Gottesdienst begonnen mit diesem Denkanstoß, dass das Reich Gottes empfangen wird, so wie ein Kind empfangen wird. Ich habe das eben ein bisschen anders gelesen mal, dass jetzt nicht das Kind das Reich Gottes gut empfangen kann, sondern dass wir das Reich Gottes so empfangen können wie ein Kind. Und was ich dir sagen kann, Kinder empfängt man nicht, indem man sich in einem Konflikt durchsetzt. Ja? Also wenn man auf der Bettkante setzt und man versucht sich durchzusetzen, das führt jetzt nicht unbedingt zu dem Empfang eines Kindes. Kinder sind ja draußen, kann man ja mal offen ansprechen. Ne? Also in dieser Haltung von ja, doch, nein, oh, Empörung, da entstehen einfach, da werden keine Kinder empfangen. Und ich persönlich, ich empfinde das auch, dass Jesus das mir sagt, du kannst nicht beides haben, du kannst nicht beides in deinem Herzen haben. Diese Haltung von Empörung und Recht haben wollen und mich. Beides passt nicht in ein Herz hinein. Und wenn du Jesus empfangen willst, wenn du das Kind empfangen willst, wenn du den Sohn empfangen willst, in dir, in deinem Leben, dann musst du lernen, loszulassen. Ärger oder auch Empörung loszulassen. Ich bitte die Musiker, mich bereit zu machen. Wir starten jetzt gleich in die Anbetungszeit. Jesus ist wahrgenommen worden wie ein Stein des Anstoßes, ja? Also der Stein. Es ist von Bauleuten die Rede, damit sind auch diese Amtsträger gemeint. Ja, wir haben demnächst auch. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Bau und auch da wird es Meinungsverschiedenheiten geben und auch da wird es Konflikte geben, können wir uns schon mal so innerlich bereit machen. Das ist irgendwie, wenn Menschen zusammen sind, ist das unumgänglich. Aber ich glaube, wir können eine Menge falsch machen und auch eine Menge richtig machen in dem Austragen von Konflikten und von Meinungsverschiedenheiten. Der Wendepunkt ist, deshalb habe ich Hoffnung für mich selber und für alle anderen bösen Weingärtner, der Wendepunkt ist, oder der Weg, den Jesus anzeigt, ist diese Umdeutung, dass der Stein des Anstoßes wahrgenommen wird als Eckstein, mit dem Gott arbeitet. Jesus ist gemeint, derjenige, an dem wir Anstoß nehmen, mit dem arbeitet Gott. Und die große Herausforderung ist, dass wir unseren Ärger, unser Recht haben, unser Urteil fahren lassen und einander so begegnen. Auch Gott arbeitet mit dem anderen. Gott arbeitet mit dem anderen und ich begegne ihm mit dieser Achtung. Ich habe von meinem Großvater erzählt, er war Franzose, er war in den Krieg involviert, er war Kriegsgefangener in Deutschland und am Tag der bedingungslosen Kapitulation, 8. oder 9. Mai 1945, hat er eine Deutsche geheiratet. Er hat hinterher darüber einen Roman geschrieben, Notre amour a traversé le Rhin, unsere Liebe hat den Rhein überschritten. Nicht unsere Armee hat den Rhein überschritten. Unsere Liebe hat den Rhein überschritten. Da liegt die Zukunft für das Reich Gottes. Nicht in unseren Ressourcen, nicht in unseren Armeen, nicht in unseren Argumenten, sondern in dieser Fähigkeit, auch zu kapitulieren und Dinge in Gottes Hände zu legen. Cornerstone, der Eckstein.